Guten Morgen, es ist Samstag, der 20. September 2025 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast mit ebenso viel Kerosin wie der Hamburger Flughafen. Den Podcast, den Johann Badefuhl niemals zugelassen hat. Mein Name ist noch immer Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer neue. Die nämlich um den allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes. Denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr mit eurer Spende zugleich dem Regime den Mittelfinger zeigen möchtet, ohne dass es euch dafür irgendwie verfolgen kann, dann spendet doch gern per Krypto, beispielsweise mit unserer nackten Mark. Nackte Mark ist die neue Spendenwährung der freien Medien, mit der auch völlige Anfänger den Einstieg in die Kryptowelt finden. Über paulbrandenburg.com/spende kommt ihr bei Interesse zu unserer entsprechenden Anleitung. Und ich komme damit endlich zu unserer heutigen Runde. Aus Zypern, erstmals im Haus, ist der Trigger FM, Programmdirektor und Ex-Radiomann der Öffentlich-Rechtlichen, Charlie. Und aus Österreich die eine, die ohne die gar nichts geht, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, bevor wir uns der schnöden Realität ganz hingeben oder uns ihr zuwenden, eine Verbeugung würde ich gern bringen Richtung Robert Redford. Der ist jetzt gestorben und mit ihm für jemanden wie mich aus meiner Generation, einen alten weißen Mann, wirklich eine Kinogeneration eigentlich. Und deswegen zwei Fragen an euch zu Robert Redford, die ihr hoffentlich nicht richtig beantworten könnt, denn ich habe vorher danach geschaut und ihr nicht, hoffentlich. Die eine ist leicht, ob ihr einen Lieblingsfilm habt mit Robert Redford, Milena.
Ja, Way We Were, so wie wir waren, mit Barbara Streisand. Da habe ich Rotz und Wasser geheult damals. Mhm. Herrlich. Ein wunderbarer Film. Nein, kennst du nicht? Nee. Da spielt er so einen reichen Preppy, ja, an der Uni und sie ist so eine linke Aktivistin. Er ist schön und reich und sie... Ja, Moment. Eins ist umgekehrt. Ja. Dort ist er schön und reich.
Du hättest einfach mal nett sein können.
Und sie ist relativ unscheinbar und aktivistisch. Das ist natürlich bei uns genau umgekehrt.
Mhm. Du hättest einfach mal nett sein können. Charlie, vielleicht bist du ja irgendwie netter. Also Redford Lieblingsfilm, hast du einen?
Ich habe das große Problem, ich kann mir keine Filmnamen merken. Ich weiß aber, dass ich ihn ganz oft schon gesehen habe und er tolle Filme gedreht hat. Und es gibt einen Film, glaube ich, wo er irgendwas spielt, dass er ein ganz reicher Typ ist. Und dann muss er irgendwelche Rätsel lösen.
Ein unmoralisches Angebot? Nee.
Ich weiß es nicht.
Der große Gatsby, der gibt auch eine Fassung mit ihm.
So, also ich bin da raus, ich kann mir sowas leider überhaupt nicht merken.
Okay. Dann weißt du garantiert auch nicht, was sein allerletzter Film überhaupt war, in welchem er da mitgespielt hat. Milena, schätzt du auch nicht.
Ja, ich hab's gesehen. Ich hab auf X irgendwas gesehen. Da wurde ein Foto von dem Film gepostet. Okay. Aber ich habe es nicht weiter gelesen.
Wäre jetzt auch nicht dein Film gewesen, glaube ich. Man hätte es auch kaum gedacht. Avengers Endgame nämlich von 2019, die Marvel-Verfilmung. Stimmt. Ein Comic-Streifen, in dem er dann kurz war. Aber relativ kürzlicher noch, 2019 immerhin.
Ja, auch so ein Cameo-Auftritt, ne? So kurz oder eine richtige Rolle.
Nee, so eine Nebenrolle als Agent von S.H.I.E.L.D. irgendwie, ja. Aber er wird tatsächlich genannt in den Credits, soweit ich weiß. Damit ist es dann formal kein Cameo. Aber ich will jetzt hier nicht Kino-Klugscheißern und im Prinzip nur auf Wiedersehen sagen zu Robert Redford.
Ach, ja.
Tja, so geht's dahin. Wir werden irgendwie nicht jünger, abgesehen natürlich von dir, Milena. Siehst du, ich bin nicht so niedrig, dass ich zurückschlage. Wollte ich nur darauf hinweisen. Aber niedrig und hässlich, damit sind wir mitten im Thema. Denn es ist nach wie vor Krieg, wie wir alle wissen. Und siehe da, Potzblitz im Krieg, da wird gelogen. TKP berichtet jetzt über das, was kürzlich ja angeblich aus Russland kam, nämlich ein angeblicher Drohnenangriff, an Drohnenbewegung, Drohnenniedergang über polnischem Gebiet, inklusive ja Beschädigung eines Hauses dort. TKP berichtet jetzt, ein Haus in der polnischen Region Lublin wurde am Tag der vermeintlichen russischen Drohneninvasionen nach Polen nicht durch die Russen beschädigt. NATO-Behörden hatten erklärt, dass ein unidentifiziertes Objekt für die Schäden am Wohnhaus verantwortlich sei. Man machte die Russen de facto verantwortlich. Die Wahrheit sieht jedoch anders aus. Recherchen polnischer Journalisten zeigen, dass eine fehlgeleitete Luft-Luft-Rakete eines polnischen Kampfjets in das Haus eingeschlagen ist. Ja, Milena, das sind die Art Irrtümer und Upsis und Dudus, die gerne ja mal einen wirklichen Krieg auslösen können, oder?
Ja, Ja, und vor allem, wenn dann solche Figuren wie Herr Kiesewetter, Roderich Kiesewetter, der NATO-Freund, dann sofort losbrechen. Ne? Der hat ja sofort lauthals verkündet, ohne zu wissen, warum die Drohnen wirklich unterwegs waren und was überhaupt passiert ist. Da hat er gesagt, Solidaritätsbekundungen sind fehlplatziert. Endlich mit Konsequenz und Härte antworten. Das Gesülze von Friedensverhandlungen muss aufhören. Es muss jetzt Taurus und massive militärische Unterstützung für die Ukraine erfolgen. Ja, das ist wahrscheinlich auch seine Aufgabe, wer auch immer ihm die gegeben hat. Und das ist natürlich, darf man nicht vergessen, in Deutschland angekommen. Und wer weiß, wie viele Menschen überhaupt erfahren, dass das jetzt nicht Putins böse Drohnen waren, die auf das Haus gefallen sind. Was jetzt bleibt, ist eine weitere Verteufelung der Russen, was in den meisten Köpfen hängen bleibt. Ja, und es ist wieder ein kleiner Schritt in Richtung große Eskalation.
Ja, und es ist nach dieser bulgarischen GPS-Nummer die zweite Sache, mit der sie, wie wir erinnern uns, da ist ja angeblich Uschi von der Lügens Flugzeug vom Kurs abgekommen, weil die bösen Russen den GPS gestört hätten. Hinterher kam raus, nee, war gar nicht, also gab gar keine Störung und irgendwie hat sich das Bulgarien ausgedacht und so weiter. Charlie, es wird wohl mit dieser Art Lügen weitergehen, immer wieder. Und es macht ja irgendwie, du bist ja auch ein alter Medienmann, also dienstalter Medienmann, es macht ja am Ende dann nichts, nicht, ob diese Geschichten dann im Nachgang aufgelöst werden. Das ist ja dann eigentlich völlig wurscht. Das ist die Brutkastenlüge, die damals bei Saddam Hussein dafür sorgte, dass die Amerikaner zustimmten, dass man endlich einmarschiert in den Irak. Die wird ja hier wiederholt unter alle Augen. Und vollkommen egal, ob sich hinterher als Lüge herausstellte, da kommt die nächste und die nächste und irgendwann hat man die Gründe, oder?
Exakt so ist es. Es geht um die Medienmacht und es geht um das erste Wort, was rausgeknallt worden ist. Und ich habe es gerade, ich sag mal, die Leute, die Trigger FM hören, die werden es heute in den Nachrichten hören, dass nämlich der Sprecher der russischen Geheimdienste ganz klar bestätigt hat, das war eben keine russische Drohne, sondern das ist eben von irgendeinem Flugzeug darunter gefallen bei irgendeiner Übung. Und die dpa, die hat es vorher halt einfach gemeldet. Alle deutschen Medien haben es weitergemeldet. Die dpa hatte im Übrigen keine Quellenangabe. Trotzdem haben es alle gemeldet und genau wie du richtig sagst, der Erste, der es meldet und der die meisten und größten und weitesten Verbreitungswege hat, der gewinnt. Hm. Und das sind nicht wir.
Nee, eine elegante kleine Werbung für Trigger FM, die wir natürlich uns geben bei solchen Gelegenheiten, weil wir ja ganz stolz sind, dass wir endlich zusammengewachsen sind oder irgendwie uns wiedervereinigt haben oder so. Nee, das wäre jetzt eine schlechte Anlehnung. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Wir haben uns erstmals vereinigt und es funktioniert ja sehr gut. Wir freuen uns, dass die Trigger-Gemeinde wächst. Mittlerweile hören Millionen von Menschen, vor allem im deutschsprachigen Raum, tatsächlich Trigger FM und auch die freien Nachrichten darin, die du ja im Wesentlichen verantwortest. In der Tat ein großes Erfolgsmodell und wundert mich nicht, dass es da richtig gesagt wird, das ist ja der Gedanke. Aber es wird wohl so weitergehen mit diesen Lügen und es geht unverändert auch weiter, wenn wir auf den zweiten großen Schauplatz schauen, der Kriegsplatz schauen, der da momentan tobt. Und das ist nach wie vor natürlich Gaza. Die Taz vermeldet nun unter anderem, nun wagt die EU-Kommission einen Alleingang. Am Mittwoch wurden bilaterale Finanzhilfen im Wert von 20 Millionen Euro im Jahr auf Eis gelegt, nämlich solche für Israel. Außerdem schlug die EU-Kommission vor, Handelssanktionen zu verhängen. Diese müssen allerdings noch von den EU-Mitgliedern gebilligt werden, mit qualifizierter Mehrheit. Deutschland kann die Maßnahme also nicht mit einem Veto stoppen, Milena. Glaubst du deshalb daran, dass es dann am Ende zu diesen Maßnahmen kommt?
Nein, daran glaube ich jetzt nicht. Also es wird viel geredet, weil natürlich alle Regierungen und selbst die EU kriegen natürlich ein bisschen von allen Seiten, ja, also von den Menschen, die auf der israelischen Seite sind oder von den Organisationen, die auf der palästinensischen Seite sind, gibt es viel Druck. Also muss man irgendwas tun. Nein, ich glaube nicht, dass dann wirklich was dabei rauskommt, aber vielleicht geht es auch gar nicht wirklich darum. Ja, inzwischen hat dann ja auch Israel mit seiner Bodenoffensive in Gazastadt begonnen und der Verteidigungsminister Katz hat dann gesagt, er hat das mit den Worten begleitet, Gaza brennt. Fand ich dann auch ein bisschen zynisch, ja. Ja, es geht einfach so weiter da. Und ich glaube, es wird keine Lösung geben. Also zumindest nicht mit Netanyahu und seiner Regierung oder mit der Hamas, mit beiden nicht. Also im Grunde müssten beide weg, ja. Und man müsste irgendwie neu anfangen mit Menschen, die auch miteinander reden können. Weil das sind jetzt beides empathielose Gegner. Ja. Ja, und die Bevölkerung, ja, ist ein Spielball, der hin und her getrieben wird. Die sollen dann jetzt wieder alle weg. Anscheinend ist das aber schwierig in Gaza, weil man da auch Geld braucht, um transportiert zu werden von A nach B. Und viele Menschen haben das nicht mehr. Also, aber auch der Hamas sind die Leute egal, ja. Die hat ja jetzt Richtung Israel verlauten lassen, dass sie in Gaza-Stadt tausende Hinterhalte und Sprengsätze vorbereitet hat. Gaza wird ein Friedhof für eure Soldaten sein. Ja, die Geiseln würden das auch nicht überleben. Ja, viele Palästinenser und palästinensische Kinder werden das auch nicht überleben. Ja. Also mit den beiden Parteien ist kein Frieden dort möglich und auch wahrscheinlich nicht mal Waffenstillstand. Das ist eine aussichtslose Situation.
Ja, und entsprechend sind diese Maßnahmen, die die EU-Kommission da plant, oder aus meiner Sicht auch eher irgendwie Scheinmaßnahmen, Scheinhandlungen. Es zeichnet sich ja ab, auch wenn das jetzt nicht per Veto gestoppt werden kann. Die Länder müssen ja zustimmen. Deutschland hat nun mal entsprechend Gewicht dort in diesen EU-Gremien und dürfte es vermutlich nicht dazu kommen lassen. Oder siehst du es anders, Charlie? Also es wird ja so getan, als ob man da irgendwie sich gegen positionieren müsste. Dann bleibt man wahnsinnig vage. Und alles, was dann stattfindet am Ende, sind aus meiner Sicht tatsächlich antisemitische Aktionen, wie beispielsweise die Ausladung des Dirigenten für ein belgisches Musikfestival, als wenn das nun irgendwie Israel beeindrucken würde oder auch die richtigen Träfe. Man weigert sich, Netanyahu und seine Regierung zu kritisieren. Man bleibt ganz allgemein und verhaftet in solchen Symbolhandlungen. Oder siehst du es anders?
Ich sehe das nicht anders. Also in Deutschland, da kann man sowieso überhaupt aus meiner Sicht gar nichts mehr zu sagen, was da in diese Richtung passiert. Ich habe nur eine Sache gesehen, dass natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, die EU-Kommission unter Uschi halt gesagt hat, was die Länder machen sollen. Sie werden es wahrscheinlich am Ende nicht machen, aber sie hat im Alleingang die EU-Kommission mit Uschi obendrauf 20 Millionen Euro Finanzhilfen für Israel erstmal auf Eis gelegt. Heißt ja nicht, dass es weg ist und es ist auch eigentlich gar keine Summe. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, ob Uschi sich das richtig überlegt hat. Denn es stehen noch zwei Misstrauensanträge gegen sie ins Haus im nächsten Monat und nicht, dass da noch irgendwelche Beweise auftauchen, die sie gar nicht auf dem Schirm hatte. Weil ich glaube, mit Israel und dem Geheimdiensten in Israel sollte man nicht rumspaßen, auch nicht, wenn man Uschi von der Leyen heißt. Also das könnte vielleicht auch nochmal interessant werden.
Naja, vor allem wenn irgendjemand etwas über die Machenschaften von Uschi von der Leyen im Schrank hat, dann ist es wahrscheinlich der Mossad.
Oder eben, Shin das Bet wollte ich sagen. So.
Naja, da würde ich mich dann bei der Hoffnung ertappen, dass sie das rauslassen lässt im Schrank. Das wäre ja dann eigentlich... ja, gut, mal schauen. Also da weiß man gar nicht, auf welcher Seite man wirklich sein soll, oder so. Mossad gegen Uschi von der Leyen. Da doch, ganz ehrlich, da bin ich auf Seiten des Mossads. Also da gebe ich zu.
Absolut.
Da ganz klar, ja. Damit sind wir ja auch, wenn du Verschwörungstheorien israelischer Geheimdienste anbringst, sind wir auch wieder bei Charlie Kirk und den USA. Denn im Nachgang der Ermordung des Podcasters und Politaktivisten und Influencers Charlie Kirk, da mehren sich in den USA die Munkeleien und Orakeleien, wie denn dort auch israelische Interessen irgendwie involviert gewesen sein können. Grayson berichtet, dass Charlie Kirk wohl kürzlich Angebote Benjamin Netanyahus abgelehnt hätte, ihn zu unterstützen, ihn zu finanzieren. Und Angst davor gehabt hätte, weil ihn israelische, pro-israelische Kräfte in irgendeiner Weise bedroht hätten. Solche Allegationen kamen schon öfter auf. Beweise dafür gibt es wie so häufig nicht bei solchen Aktionen. Aber es rumort entsprechend in der Gerüchteküche. Und Donald Trump, ein selbst erklärter Freund Charlie Kirks, hat zwischenzeitlich die Antifa, also die auch in Europa ja bestens bekannte und von Nancy Faeser so geschätzte Terrororganisation, als eben solche eingestuft. Erstmals wird also diese Gesellschaft als das eingestuft, was sie meiner Meinung nach auch ist. Die Berliner Zeitung berichtet, Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen nach dem Attentat auf Kirk. Kommt das jetzt und sein Berater Stephen Miller droht, die Bewegung, Zitat, im Namen von Charlie Kirk zu zerschlagen. Milena, klingt ja sehr nach Trump-Brustgetrommel im ersten Augenblick. Ist da mehr dahinter?
Das kann ich dir natürlich so auch nicht sagen, ob da mehr dahinter ist. Andererseits schaue ich schon etwas besorgt auch in die USA, ja. Auch wenn hier viele Juhu schreien, wenn zum Beispiel jetzt ein Jimmy Kimmel, also dieser Showmaster, dort abgesetzt wird, ja, wenn sie Juhu schreien, dass vielleicht Elmar Thewissen, der ZDF-Korrespondent, ausgewiesen wird und andere nicht mehr einreisen dürfen, weil sie sich da in Sachen Charlie Kirk vergaloppiert haben. Also Jimmy Kimmel hat eindeutig gelogen, der hat den Attentäter in die rechte Ecke gesteckt. Ja. Das wusste er mit Sicherheit besser. Nur, ich mag da nicht jubeln, ja, weil egal, das ist genau das, was wir immer beklagen, ja. Was wir die ganze Zeit beklagen, dieses Canceln von Meinungen, das Abwürgen der Meinungsfreiheit, ja, Und für mich ist es erstmal egal, von welcher Seite das kommt, ja. Es gibt keine richtige Seite, die Meinungsfreiheit abwürgen kann. Ja, das ist, denn gut, Regierungen werden auch immer wieder sich verändern. Und aber wenn eine Meinungsfreiheit, die mal nicht mehr da ist, die ist nicht mehr da. Hm. Und die kommt dann auch nicht mehr wieder, weil keine Regierung wird sie wieder einsetzen. Also jedenfalls nicht wirklich, wenn sie weg ist, weil man es regiert sich halt einfach besser. Und Machterhalt ist ja nun mal das Wichtigste für jede Art von Politik. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig und ich meine, aber die Diskussion auch in Deutschland, die ist ja, das ist ja, es wird ja immer absurder, ja. Also wenn man schon gedacht hat, dass die Debattenkultur völlig im Sand ist, jetzt liegt sie, glaube ich, zwischen Sudan und Somalia. Das ist, ich frage mich wirklich, was mit dem Verstand der Menschen passiert ist. Diese jahrelange von oben gesteuerte Spaltung, ja, in Gut und Böse, die hat ihr Ziel wirklich erreicht. Es geht gar nie mehr um Fakten. Es geht nur noch um Position. Wo stehst du, ja? Und du bist immer irgendjemandes Feind. Egal, was du sagst, irgendjemand hasst dich dafür, ja? Was du sagst, anstatt dir zuzuhören und dir dann seine Sicht der Dinge zu erklären. Und das ist ja auch eine Art von Krieg. Ja? Und jeder glaubt auch natürlich, dass er im Besitz der alleinigen Wahrheit ist. Und Lügen fällt den Leuten so leicht. Auch die Reichinek und Hayali Tevesen, die einfach mal reinwerfen, was für ein faschistisches, rassistisches Schwein Charlie Kirk ist, die müssen das nicht belegen. Die belegen das auch nicht. Das muss man heutzutage auch nicht mehr. Ich schaue da überall mit großer Besorgnis hin, auch in die USA.
Okay, ja, aber finde ich. Also Charlie, ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich gebe dir eigentlich völlig recht mit all dem. Auch das Canceln von Jimmy Kimmel, den ich wirklich nicht vermisse, aber das war falsch, auch aus denen zu canceln. Nur das ist eigentlich noch eine andere Debatte, finde ich. Die Frage nach der Antifa-Einstufung finde ich schon interessant, weil diese Terrororganisation, zu der sich ja in Deutschland du tust das so ab. Also sehe ich anders, Charlie, ich weiß nicht, wie du siehst. Da hat sich ja in Deutschland unter anderem auch der Landesverfassungsschutz Niedersachsen zu bekannt und klar erklärt, wir sind Antifa. Auch Nancy Faeser, die Terroristin, die ehemalig im Amt der Innenministerin, ist ja auch Antifa-Freund. Lars Klingbeil, Antifa-Aktivist. Also das deutsche Regime ist offiziell Antifa-Mitglied und Trump sagt nun, das ist eine Terrororganisation. Das ist erstmal eine Aussage, die finde ich interessant und nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Cancel-Kultur, deren Kritik nötig ist. Oder kann man diese beiden Dinge nicht trennen, Charlie?
Ich denke auf jeden Fall, das, was Trump ja auch geschrieben hat auf Truth Social, sehr schön, wieder seine typische Sprache, eine kranke, gefährliche, radikale, linke Katastrophe ist die Antifa und er hat sie jetzt als terroristische Organisation eingestuft. Ich muss in eine Richtung auf jeden Fall sagen zu Milena, ich sehe das ganz genauso. Mir hat sich tatsächlich auch ein bisschen der Magen umgedreht, als diese ganzen Sachen, die Shows da abgesetzt worden sind und so weiter und so fort, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht der richtige Weg sein, wenn wir das Gleiche machen oder wenn die das Gleiche machen, die Gegenseite, was wir die ganze Zeit sozusagen hier sagen, dass es nicht gut ist. Ich finde viel interessanter bei dieser ganzen Antifa-Geschichte das Zweite, was er geschrieben hat auf Truth Social, und zwar, dass er jetzt alle Finanziers der Antifa mit den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich untersuchen will. Und das wiederum finde ich wieder sehr, sehr interessant und glaube auch, dass es der richtige Weg ist, anstatt zu canceln. Ich glaube, der richtige Weg ist grundsätzlich, folge dem Geld und irgendwo wirst du wieder ein fettes Verbrechen finden. Da bin ich 100% überzeugt.
Ja, also das finde ich auch. Übrigens, die deutsche Regierung finanziert die Antifa auch. Ja.
Nein, Potzblitz, wer hätte das gedacht?
ich finde, es gehört in die gleiche Familie, also beide Cancel-Geschichten. Aber natürlich hast du auch recht, Paul, die Antifa ist natürlich schon eine sehr spezielle Organisation. Ich habe jetzt ein Video gesehen von einem älteren Linken, also offenbar auf einem Parteitag der Linken. Und der erzählt, wie er zusammen mit der Antifa gute Arbeit macht. Also, wenn die AfD in einer Kneipe etwas veranstalten möchte, dann sind wir rechtzeitig da. Reden freundlich mit dem Wirt, damit er sie wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich. Und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Ja. Und was dann folgt, ist Gejohle, Geklatsche und Gelächter. Tja. Das ist natürlich die Linke, Antifa, die ja. Linke und die Antifa. Ne?
Genau. Die schämen sich vor nichts.
Nein, sie schämen sich vor nichts.
Nein. Und es gibt auch überhaupt nichts, was man dagegen tun kann, weil niemand eingreift. Es ist völlig egal, was sie tun aktuell. Zumindest in Deutschland.
So, deswegen.
Sie kriegen Geld.
Deswegen bin ich sehr wohl der Meinung, dass diese Terrororganisation mit allen Mitteln und Waffen zu bekämpfen völlig geboten ist und gleichzeitig das Absetzen, das Canceln eines Jimmy Kimmels nicht und dass man das voneinander trennen muss.
Ja, aber ich meine, im Grunde die Kultur ist die gleiche. Das per Strich, weißt du,
Moment,
das
ist eben nicht. Die Bekämpfung der Antifa hat nichts mit Cancel Culture zu tun. Das eine ist eine Terrororganisation, das andere ist ein unliebsamer
Moderator. Ja, das habe ich jetzt aber auch gar nicht gemeint, aber ich meine die Art, wie es getan wird. Zack, das eine wird gecancelt, zack, das andere. Es fehlt eine Debatte darüber, es fehlt eine echte Prüfung darüber. Solche Sachen, verstehst du?
Nee.
Es wird halt von oben einfach gemacht, bestimmt.
Ja, aber das nochmal, ich verstehe das Zusammenfügen nicht.
Ich habe das vorhin versucht zu erklären. Warst du vielleicht mit Technik beschäftigt.
Nee.
Ich habe gesagt, für mich gehört es zur gleichen Familie, obwohl es vielleicht zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich habe dir das vorhin versucht zu erklären.
Ja, habe ich nicht verstanden.
Ach so, ja, nee,
ja,
aber
so.
Dann, da reicht die Zeit dann nicht, glaube ich.
Ja, ich bin einfach so, tut mir leid. Ich finde, das eine ist eine Terrororganisation, das andere ist Jimmy Kimmel. Ja. So wenig ich den sympathisch finde mit dem Zeug, was er da erzählt, darf er das aus meiner Sicht sagen und kann deswegen nicht gecancelt werden.
Das stimmt, aber wie oft wollen wir das jetzt noch wiederholen?
Naja, weil du immer wieder sagst, es gehört zur gleichen Familie. Ich finde nicht, dass es zur gleichen Familie gehört.
Ich habe jetzt was völlig anderes erzählt. Ja, ich habe diese Linken-Geschichte erzählt, also... Okay.
Gut, also ich finde das irgendwie eine Vermischung. Wie dem auch sei, in Deutschland ist es vermischt. Da sitzt die Antifa bekanntlich im Parlament. Klingbeil, Faeser und auch unser maoistischer Faschist im Amte des Bundespräsidenten, der Steinmeier, ist ja bekennender Antifa-Freund, so man das den entsprechenden Schilderungen glauben kann, die da über ihn sehr reichlich vorhanden sind. Und nun gab es im Bundestag mit diesen Damen und Herren, minus Herrn Steinmeier, der ist ja amtswegen da nicht dabei, aber gab es eine Generaldebatte, die ja immer dann stattfindet, wenn ein Budget verabschiedet wird. Über das Budget selbst wird noch zu reden sein, weil es nicht so ganz aufgeht, sagt der Bundesrechnungshof. Aber bei dieser Generaldebatte, da will die Tagesschau einen ganz neuen Kanzler ausgemacht haben. Ein neuer Merz, fragt sie. Kanzler Merz nutzt die Debatte, schreibt die Tagesschau, um einen neuen Ton zu setzen. Er will mit der SPD einen neuen Konsens begründen. Offenkundig der Versuch eines Neuanfangs. Es hat etwas Präsidiales, schreibt die Tagesschau. Gegen die Sorge vor Demokratiefeinden setzte Merz Zuversicht. Er machte sich ausdrücklich nicht die Haltung zu eigen, dass Politik machtlos sei. Die sehr breit angelegte und ins Grundsätzlich gehende Rede hob sich deutlich von seinen bisherigen Kanzlerreden ab. Man hatte den Eindruck, dass hier im Hintergrund viel über Merz' Vortrag nachgedacht worden war. Soweit die Regime-Tagesschau. Kein Scherz.
Das ist ja verrückt. Die haben eine ganz andere Rede gesehen.
Ja.
Also, ich habe dort, ich weiß noch, zuerst war ja Alice Weidel dran, ne?
Mhm.
Die hat ordentlich Gas gegeben. Also, aber es war zumindest, ich stand dabei und habe mir das angehört, ne? Und musste oftmals nicken. Und dann kam Merz. Und dann war ich gespannt. Wie reagiert er jetzt auf Weidel? Gut, auf Weidel hat er gar nicht reagiert. So. Und dann hat er, ich habe das als extrem kraftlose Rede empfunden.
Was?
Er stand so da, hat relativ ohne Druck in der Stimme geredet, ja.
Aber wenigstens hat er nicht geheult.
Ja, und dann halt zum Herbst der Reformen und das gibt dann Winter der Reformen und noch einen Frühling der Reformen, ja. Ansonsten viel Ratlosigkeit in Gesicht und Stimme, fand ich, ja. Und also ich habe den Eindruck gehabt, dieser Mann ist völlig hilflos, abgesehen davon, was für Reformen will er mit der SPD erreichen. Die sind ja in fast allen Punkten komplett gegenteiliger Ansicht.
Ja, es gibt Neuanfang.
Migration, Wirtschaft.
Neuanfang.
Hä?
Neuanfang.
Es gibt Neuanfang.
Neuer März.
Ach so, ja, im Sommer, das war ja noch so lustig, da hat er noch versucht, den Absturz des Landes den Bürgern in die Schuhe zu schieben. Ne? Wir leisten zu wenig, wir sind nicht produktiv genug. Und ist natürlich nach hinten losgegangen, wie so alles, ne? Der Meister der Fettnäpfe. Ja. Und dann rudert er ja immer wieder zurück. Nee, habe ich ja so gar nicht gesagt. Ne? Nein, da wird gar nichts kommen. Dieser Mann kann es nicht. Dieser Mann kann es auf keinen Fall mit der SPD irgendwas erreichen. Ich meine, seit Corona hat Deutschland 270.000 Industriearbeitsplätze verloren. Ja, das hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst und Jung geschrieben. Und schreibt noch dazu, der Abwärtstrend hält an und verstärkt sich sogar.
Ach was.
Ja? Ja, und jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, parallel verkommt ja komplett die Infrastruktur. Da hat der Merz 500 Milliarden Monsterschulden aufgenommen, rechtswidrig mit dem alten Bundestag. Und trotzdem ist kein Geld da, um die Straßen zu reparieren, sagt das Bundesverkehrsministerium.
Ja.
Ja? Auf Basis der beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ist die Finanzierung der Bundesfernstraßen für die kommenden Jahre in vielen Bereichen nicht gesichert.
Peanuts.
Allerdings, was Sie auch sagen, das fand ich dann wieder lustig. Ne? Bei den Bundesautobahnen ist die Lage nicht dramatisch, nur schlimm.
Ja, das ist deswegen nichts, weil der Bundesrechnungshof ja festgestellt hat, wie die Bild exklusiv berichtet, natürlich immer exklusiv, Deutschlands Finanzen stehen am Abgrund. O-Ton. Konkret schreibt Bild, im nächsten Jahr soll fast jeder dritte Euro auf Pump ausgegeben werden. Der Bund lebe, Zitat, strukturell über seine Verhältnisse. Er ist nicht in der Lage, staatliche Kernaufgaben dauerhaft aus seinen Einnahmen zu finanzieren. So das brisante Fazit der Prüfer. Die Regierung sei, Zitat, von einer soliden Finanzwirtschaft weit entfernt. Also Charlie, so viel kann ich gar nicht mehr Potzblitz rufen. Da kommt die Realität in den Regimemedien an und sie wird tatsächlich auch richtig wiedergegeben in dem Fall. Es kann ja jetzt nicht lange dauern, bis das eingeordnet wird, oder? Also im Sinne von Katrin Göring-Eckardt, weil wir haben ja die Woche gelernt, die Einordnung der Staatsjournalisten, die dürfen wir nie grundsätzlich bezweifeln. Das sagte sie in Bezug auf Dunja Hayali, das ist diese Dame, die gegen Charlie Kirk hetzt. Es kann ja jetzt nicht lange dauern, bis das alles eingeordnet wird, was Milena da gerade gesagt hat.
Nein, natürlich nicht. Also bei Göring-Eckardt, da kann ich überhaupt nichts mehr zu sagen. Sie redet auch von Journalisten und solchen Geschichten. Also es geht ja hier nicht um Journalisten. Also ich bin persönlich ja 2020 aufgewacht und ich habe vorher immer alles geglaubt, was so in den Nachrichten und im Fernsehen erzählt worden ist. Ja, und was wir da auch in den Nachrichtenredaktionen erzählt haben beim Öffentlich-Rechtlichen. Inzwischen muss ich sagen, Thewsen, Hayali und Co., wie Göring-Eckardt das getan hat, als Journalisten zu beschreiben, das ist völliger Irrsinn. Das sind für mich radikale Aktivisten, die mit unseren Zwangsabgaben gelernt haben, perfekt die Klaviatur von Meinungsmache zu spielen. Und mehr ist da für mich ehrlich gesagt nicht. Und nur ein ganz kurzer Satz zu dem, was in Deutschland passiert. Es gibt gerade frisch eine Langzeitstudie mit dem Namen Die Ängste der Deutschen. Und den Studienmenschen da ist aufgefallen, dass es interessant ist. Die Deutschen waren total ängstlich letztes Jahr, dass alles ganz schlimm wird. Und inzwischen haben die sich, O-Ton, daran gewöhnt. Also die Deutschen sind es inzwischen gewöhnt, ständig unter Angst zu leiden. Und deswegen haben sie nicht mehr ganz so viele Ängste wie letztes Jahr.
Okay.
Aber was Göring-Eckardt daran geht, wenn sie das so sagt, die Einordnung darf man nicht hinterfragen.
Mhm. Ja.
Der neue Präsident des Verfassungsschutzes, Sinan Selin, scheint ja ähnlich zu denken. Und zwar, als er noch Vize war, ja, da hat er, das muss Anfang des Jahres gewesen sein, da hat er beim RBB gesagt, wenn die Nachrichtenvermittlung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zweifel gezogen werde, gefährde dies die Demokratie.
Mhm.
Also langsam wünsche ich mir schon Herrn Haldenwang zurück, obwohl der noch gar nicht wirklich im Amt ist, der Herr Selin. Also ich weiß es nicht.
Dass
ich weiß,
du nur lachst.
Ja, besser wird das nicht.
Wenn dir ein Göring erklärt, dass du besser nicht mehr Fragen stellen solltest und ein Himmler-Intendant beim ZDF ist, auch kein Scherz, das ist er wirklich. Das kann man alles gar nicht mehr skripten. Also, das muss alles eine Snickling-Arbeit sein. Dann ist es doch ganz schön mutig, dass du noch lachst. Und lachen sollten wir vielleicht nicht, weil die Frage, die sich jetzt ja gerade akut stellt, vermutlich, zumindest beim Juso-Parteitag, ist, ob wir hier ein Männer-Podcast sind. Da werden die grillen. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen Problem, uns so ganz, ganz schnell als Männer-Podcast abzutun, weil Milena gibt es ja auch noch. Jedenfalls fordern die Jusos jetzt, so schreibt Apollonius, ein Verbot von Männer-Podcasts. Von diesen gehe nämlich eine Gefahr für die Demokratie aus. Die Jusos Kiel wollen Männer-Podcasts wie Hoss und Hopf, die werden ausdrücklich genannt, verbieten, weil diese toxische Männlichkeitsbilder und Verschwörungstheorien verbreiten würden. Laut Antrag, und jetzt kommt's, Milena, und ich glaube, das ist auf dich zugeschnitten, laut Antrag sollen solche Podcasts erst nach einem Besserungskonzept wieder erlaubt werden und von einer weiblichen Faktencheckerin begleitet werden. Also insofern verleihe ich dir hiermit ganz offiziell und ohne, dass du es ablehnen kannst, das Amt der weiblichen Faktencheckerin meines Männer-Podcasts.
Naja, wobei ich glaube, diese Jusos, die werden einfach meine Stimme hören und mich männlich lesen oder so. Ja,
das ist schwer.
Ich habe mich mal bei den Jusos so umgeguckt in Kiel, ne, auf dieser Seite. Mein Gott. Ich meine, ja.
Was denn?
Ja, also sagen wir mal so, dass die Männlichkeit als Feind sehen, das kann ich gut verstehen. Also sind alles so ein bisschen Puddingteilchen. Ja, so weich, so, ach so kuschelig, so, ne? Ja. So zum Draufliegen. Kann man sich so zurechtbiegen, weißt du, so als Kissen irgendwie.
Oh, Bodyshaming.
Das ist Body. Nein, die waren ja jetzt nicht dick oder so. Die waren nur so, ja, also ich meine. Das war vielleicht auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit, seien wir ehrlich. Ich meine, wer kennt denn die Jusos in Kiel?
Ja,
ja, naja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich sag mal, ich hab ja von Paul vorher so ein bisschen die Themen geschickt gekriegt, wie das ja.
Echt?
Ist. Du hast ja, natürlich. Moment. Und ich habe dann nur diese Überschrift halt gelesen und dachte, Jusos fordern Verbot von Männer-Podcast. Und bei Männer-Podcast habe ich an was ganz anderes gedacht.
Schieß los.
Was ist das jetzt schon?
Porno?
Nee, was denn?
Ja,
was
irgend sowas, irgendeine Pornonummer oder sowas. Und dann habe ich mir den ganzen Artikel durchgelesen und dabei ist mir in den Sinn gekommen, ich war mal bei einem Jugendradiosender und da hatte ich eine Chefin, die war scheintot und hat gefühlt 5 Flaschen Rotwein jeden Abend getrunken.
Klingt nach öffentlich-rechtlichem Jugendsender, ja.
Genau. Und die hatte halt auch gar keine Ahnung, was wir da so erzählen als Moderatoren und hat dann immer in der Sendungsbesprechung hinterher irgendwann bei irgendeiner Moderation, es war glaube ich auch völlig egal welche, hat sie dann gesagt, das vermittelt sich mir jetzt nicht.
Ah.
Ja, ja, und bei diesem Thema würde ich sagen, das vermittelt sich mir jetzt nicht.
Okay, na gut.
Oh. Also, ich habe erst gedacht, das wäre ein Scherz vom Postillon.
Das ist mit der Realität
aber
heute so.
Du, die kann man aber weißt du, was passieren kann? Stell dir mal vor, falls es die SPD in 10, 20 Jahren noch gibt, könnten diese Leute oder irgendjemand davon aus Versehen dort an die Spitze gespült worden sein.
Macht auch nichts mehr. Macht auch nichts mehr.
Ja, wer weiß.
Dass das alles nicht passiert, das hat ja unser Außenminister Johann Wadephul in dieser Generaldebatte auch gesagt. Er hat nämlich sich zur AfD gewandt und ganz lässig erklärt, wir werden niemals zulassen, dass sie in Deutschland Verantwortung übernehmen. Das ist interessant, wenn man sich überlegt, dass das ein deutscher Außenminister sagt, dass Wahlen nichts zu bedeuten haben und egal was passiert, wir, fragt sich auch, wer dieses Wir ist, könnte das ein Regime sein, das eventuell nichts mit den Bürgern zu tun hat?
Ja.
Nein, auf keinen Fall. Das kann nicht sein. Und zeitgleich, aber natürlich, und ich kann das nicht oft genug sagen, in unserer Demokratie hat gar nichts mit irgendwas zu tun. Zeitgleich fordert das, du hast vorhin gerade eben Puddingteilchen gesagt, fordert ein öffentlich-rechtliches Puddingteilchen namens Ruth Moschner, die mit solchen Büchern auffällt wie Die Möpse oder Blondinenpower oder so ähnlich. Die hat eine Petition gestartet, eine Internetpetition, um Dunja Hayali zu schützen. Denn nach all den Anfeindungen im Netz, da ist ganz logisch, Milena, es wird gleich Klick machen, braucht es natürlich jetzt Klarnamenpflicht im Netz. Ja, haben wir schon mal gehört in letzter Zeit. Ne? Und schon 150.000 Internetnutzer haben sich dieser Petition angeblich angeschlossen, die an die SPD-Justizministerin gerichtet sein soll. Also es wäre doch ein schöner Treppenwitz, wenn jetzt anlässlich von Dunja Hayali die SPD-befeuerte Klarnamenpflicht irgendwie käme, oder?
Die ist ja eh auf dem Vormarsch.
Ja, ne? Schon ganz
nervös. Durch die ID, also dass man quasi sein Alter verifizieren soll, das hatten wir ja in den letzten Sendungen auch. Da geht es natürlich darum, man möchte unbedingt die Anonymität im Internet zerstören. Ich bin nicht sicher, ob Ruth Moschner so weit.
Nein.
Gesprungen
da bin ich
ist.
Sicher, dass das nicht ist.
Ich glaube, bei Ruth Moschner ist die Empörung echt.
Ja.
Das ist jetzt kein Kompliment, ja.
So, für Ruth Moschner zugefügt, falls du dich das gerade fragst, Ruth. Nein.
Ja, tut mir ein bisschen leid. Aber das ist natürlich diese Opferinszenierung von Hayali und ihrer Umgebung ist ja auch absurd, ja. Ich meine, die hat sich da hingestellt im Heute-Journal und hat Kirk einen radikal-religiösen Verschwörungsanhänger mit abscheulichen, rassistischen, sexistischen, menschenfeindlichen Aussagen. Ich meine, ohne natürlich irgendwas zu belegen, ja, das ist Meinungsmache vom Miesesten, das stößt natürlich auch Leuten auf, ja. Also wie man ein bisschen in den Wald hineinschallt, also ich meine, diese bösartigen Drohungen sind wirklich gruselig. Es sind so viele primitive Menschen auf allen Seiten im Netz, ja. Das geht gar nicht, ja. Aber sie sind ja nicht besser. Ich weiß noch, Hayali hat ja doch mal gesagt, wir haben mit der Meinungsfreiheit eigentlich kein Problem. Man kann sagen, was man will. Ja, genau, der Idi Amin. Man kann sagen, was man will. Man muss halt mit den Konsequenzen hinterher leben. Ne? Also,
Idi Amin. Das kommt auf jeden Fall. Also bin ich der Meinung, in der EU, was jetzt gerade gesagt wurde, mit dem Personalausweis vor die Kamera halten, Gesicht nochmal, das ist der feuchte Traum der Eurokraten, das wird kommen. Und ich persönlich denke ja im Übrigen, dass solche Figuren wie Hayali oder so, das sind eigentlich Promoter. Ja, kennt ihr vielleicht von der Schinkenstraße auf Malle diese Typen, die alle irgendwie versuchen, in irgendein Geschäft zu ziehen und dann damit die abgezogen werden?
Komm mal hier rein, ihr wollt in die Sparte.
Ja, genau, machen, richtig. Ja. Und Hayali ist einfach nichts anderes als ein Promoter für irgend so eine Nummern. Und die hat sich ja angeblich jetzt auch zurückgezogen und vielleicht sieht sie ja irgendwann jemand mal in Spanien auf der Strandstraße Timesharing-Verträge zu. Oder so. Ich weiß es nicht.
Das ist diese Hoffnung. Also mach mir doch nicht solche Hoffnung.
Die hat diese Woche das Morgenmagazin im ZDF moderiert. Also ich möchte euch ein bisschen...
Nein, Social Media hat sich zurückgezogen. Nur da.
Genau. Social Media, richtig,
ja, ja.
Ist das falsch,
ja,
Entschuldigung. Fake News hat er verbreitet.
Aber,
Fake News.
Aber bei allem, was da offensichtlich gesteuert und genutzt wird, und in der Tat die EID, so heißt sie in der Schweiz heißen, da wird jetzt in der Schweiz drüber abgestimmt, wird sehr spannend. Nächste Woche gibt es darüber die Abstimmung und es tobt hier der Kampf, so, ob die kommen soll oder nicht. In dem Fall scheint die Schweiz da ein Testfeld zu sein. Sicherlich ein Thema, was sie dafür nutzen. Aber, Charlie, es scheint, als ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland diese Woche irgendwie überreizt hat in seiner Hetze und seiner Meinungsmache, weil zumindest selbst Daniel Günther, ja, eben jener Daniel Günther, der offiziell eine CDU ist, als glühender Grüner und Linksradikaler, der er ist, selbst Daniel Günther meldet jetzt Zweifel am öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Und Jens Spahn, der natürlich jede Gelegenheit nutzt, um von der Tatsache abzulenken, dass er ein Massenmörder ist, schlägt in die gleiche Kerbe und schlägt zusammen auch mit Linnemann, CDU-Generalsekretär, oder der schlägt das vor, aber Spahn schließt sich inhaltlich ja offensichtlich an, ein Einfrieren der Rundfunkgebühren. Und Auslöser für all das war nicht etwa der Wahnsinn von Dunja Hayali und ihre Hetze oder Elmar Tewesens irre Ausfälle, sondern das Überreizen des NDRs. Denn der NDR hat seine Journalistin Julia Ruß abgesägt. Eine Frau, die dort als Konservative gilt, was ganz lustig ist, ist geschasst worden. Der Schweizer Blick schreibt, der Norddeutsche Rundfunk setzt die konservative Journalistin Julia Ruß ab. Ihr Format Klar wird künftig nur noch beim Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Die Entscheidung stößt auf eine Welle an Kritik. Das ist wohl so, denn diese besagten CDU-Politiker haben sich insbesondere für Julia Ruß stark gemacht. Und nun scheint es, dass der Öffentlich-Rechtliche damit ein bisschen überreizt hat. Mag das jetzt der berühmte Tropfen gewesen sein, Charlie?
Ich halte das alles für eine Show. Die sitzen alle in den Rundfunkräten und Gremien und hast du nicht gesehen. Wir haben ja auch in der Welt gelesen, 250 Beschäftigte vom Norddeutschen Rundfunk haben einen offenen Brief gegen diese Sendung von ihr gemacht. Das ist alles so typisch für die Medienhäuser. Man muss eine Sache wissen. Das sind alles sogenannte freie Mitarbeiter, die sowas unterschreiben. Und auch die freien Mitarbeiter sind die, die das Programm machen. Ohne die gäbe es gar keinen Rundfunk. Ja? Und alles, was in der freien Wirtschaft mit einem Sozialversicherungsbetrugsverfahren geahndet werden würde, das sind die Mitarbeiter, die Freien beim Öffentlich-Rechtlichen, teilweise auch bei den Privatsendern. Und
Das musst du kurz erklären.
Ja. Da hast du einen Vertrag, bist aber nicht fest angestellt, musst aber bestätigen, dass du nicht von diesem Vertrag finanziell abhängig bist, obwohl du jeden Tag in diesem Sender arbeitest.
Moment,
das ist ein festfreier Mitarbeiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern.
Also ja. Scheinselbstständigkeit nennt man das.
Im Prinzip Scheinselbstständigkeit. Ja. Und diese Menschen, wie gesagt, diese armen Schweine, zu denen ich auch mal gehörte, die machen eigentlich ausschließlich das Programm und nur die höheren Ebenen haben feste Verträge. Der Rest ist für die auch austauschbarer Dreck, so kann man das ganz klar sagen. Und von denen versuchen alle feste Verträge zu ergattern und dafür schmieren und schleimen sie wirklich im Hintern der Vorgesetzten, damit sie irgendwas kriegen. Und wenn sie dann mit draufhauen können bei dieser armen Frau, der Julia, die da jetzt ihre Sendung nicht mehr machen darf, dann machen sie das auch. Und dann kommt die CDU und sagt, ach ja, hier können wir ja mal ein bisschen so tun, als ob. Aber in den Rundfunkgremien ist das alles klar. Das ist eine Riesenshow.
Okay.
Mhm. Aber einer der Unterschreiber dieses Briefs gegen Ruß, ja, also dass sie rausgeschmissen wird, das war der ZAP-Moderator, also ZAP ist ja diese Mediensendung, Daniel Bröckerhoff. Und der ist kürzlich damit ein Bericht aufgefallen, in dem er konservative Menschen eine Gehirnanomalie unterstellt hat. Das ist auch interessant, aber dieser Protestbrief ist ja in mancher Hinsicht ziemlich ehrlich. Da steht, die Sendung, also klar, die Sendung von Julia Ruß, verletze eine Reihe von Grundsätzen unserer journalistischen Arbeit und entsprechend nicht dem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Das heißt im Umkehrschluss, die sehen den öffentlich-rechtlichen Auftrag in einseitiger Berichterstattung, also in Meinungsmache. Ja, ja, weil ich meine, was hat diese Sendung Klar, die ja jetzt auch nicht der große Wurf war, aber was hat die ausgemacht? dass zumindest von allen Seiten Menschen zu Wort kamen, ohne gleich von irgendeiner linken Soziologin eingeordnet zu werden als doof oder so oder Osten oder so. Ja. Also so kann man das, glaube ich, sagen. Aber das haben sie ziemlich ehrlich gesagt. Und ich fand, ich mag eigentlich diese öffentlich-rechtliche Empörungswoche. Also jetzt, weil man kann ja sagen, die haben sich unerum frei gemacht, ARD und ZDF. Ja. Die haben ganz offen gezeigt, dass sie die Lügen von Korrespondenten verteidigen, ja, bis aufs Blut, dass sie andere Meinungen als die ihre nicht akzeptieren, dass sie andere Meinungen nicht zulassen wollen, also dass sie mindestens auf die Hälfte der Bevölkerung scheißen.
Ja. Und sie scheißen vor allen Dingen auf den Rundfunkstaatsvertrag. Also es steht ganz klipp und klar geschrieben auf, ich weiß, Paul, du hältst davon gar nichts, aber es steht einfach mal geschrieben, dass das eben so nicht sein darf. Und ich persönlich bin ein Verfechter dieses dualen Systems, aber natürlich nicht in dieser Form, in der wir es jetzt aktuell haben.
Der muss so, wie er ist, weg. Das ist auch nicht reformierbar. Glaubst du wirklich, dass das...
Ich glaube so gerne.
Du glaubst doch nicht, dass das reformierbar ist.
Nein, das ist nicht reformierbar. Das muss neu aufgebaut werden.
Sonst hätte ich dich in einem anderen Licht sehen müssen. Also ich meine, nochmal neu, noch mal neu justieren.
Welch subtil so.
Nein.
Weißes Licht in Gummizelle.
Genau. Ja, ach Charlie, mein romantischer Freund. Ich gebe dir mal das Grundgesetz und dann kannst
unser
du zusammen mit Marcel Lute kannst du dann über dem Grundgesetz und dem Rundfunkstaatsvertrag hängen und den Tage vorstellen und reiche Epochen, in denen das vielleicht mal. Alle anderen interessieren sich vielleicht das, was Paragraph 28 Absatz 3 eines neuen Pelliner-Gesetzes demnächst bringen soll. Denn das holt uns hart in die Gegenwart. Da drin, nämlich, so berichtet Apollo News, soll festgelegt werden, dass der Landesverfassungsschutz Berlin in Zukunft die Möglichkeit haben soll, Betreiber von Videoüberwachungsanlagen zu verpflichten, die Überwachung auszuleiten und Aufzeichnung direkt an sie zu übermitteln. Ihr habt richtig verstanden, was in der Staatsfeind Nummer 1 noch wildes Hollywood-Kino war, soll in Berlin jetzt ganz offizielles Gesetz werden. Der Landesverfassungsschutz Berlin soll also jedermann verpflichten können, irgendwo angebrachte Überwachungskameras direkt zu ihm durchzuschalten, damit die Verfassungsschützer ihre politische Einordnungsarbeit in Echtzeit betreiben.
Die können dich jetzt live verfolgen?
Ja.
Wie geil.
Nein, das können sie im Prinzip, wenn sie es könnten, schon länger, wenn sie einfach die Kameras in Computern hacken. Aber jetzt sollen sie das Recht bekommen, beispielsweise den Currywurstbudenbesitzer an der Ecke, der da eine Kamera angebracht hat, weil er gelegentlich Steine reingeschmissen kriegt, das Bild jetzt direkt zum Verfassungsschutz zu schicken. Mhm. Ist toll, oder?
So. Ja. Ich bin der Meinung, das wird grundsätzlich einfach gerade in Berlin schlichtweg an den technischen Möglichkeiten der Stadt scheitern.
An den mentalen auch.
Ja, den mentalen vor allen Dingen. Also das ist, ich weiß nicht, ich glaube, die haben ja auch eh erst vor ein paar Jahren das Internet an sich entdeckt. Und Videostream, ich denke, noch sind sie bei MP3.
Ja, aber ich weiß, dass sie das Internet kräftig durchsuchen. Regelmäßig stelle ich ja meine Datenschutzanfragen und kriege dann immer so Auszüge. Und sie sind bei über 1000 Einträgen beispielsweise zu unserem Podcast hier oder mir, wo sie dann nicht mehr weiter aussagen, wie viele über 1000. Ob es dann 30 Millionen sind oder 1001, ist dann egal. Also und sie scheinen das Internet zu durchsuchen. Ja.
Und was schreiben sie da? Nichts. Sagen die dir das?
Geheim. Nein.
Das Geheimnis. Nein,
warum?
Wegen Datenschutz dürfen sie es dir nicht sagen.
Nein, aus Gründen nationaler Sicherheit. Weil damit die Weltrevolution und der Sozialismus sich durchsetzt, schätze ich mal. Also das würde dann irgendwie, wie war die Formulierung? Es würde dann, glaube ich, interner über die Arbeitsweisen bla bla bla. Und deswegen sagen sie es nicht. Ja, aber was sie sagen, der Verfassungsschutz, das sagt Apollo, beziehungsweise das sagen sie auch selber. Im Kontext nämlich der Kommunalwahl in der NRW, die jetzt gerade stattgefunden haben. Verfassungsschutz hat nämlich dort, der Landesverfassungsschutz hat nämlich dort AfD-Kandidaten ganz proaktiv, wie es heißt, verhindert, indem er sich selbst an die zuständigen Wahlausschüsse wandte. Der Verfassungsschutz NRW hat vor den Kommunalwahlen eben nicht nur auf Anfrage, sondern ganz eigenständig dann Kontakt aufgenommen zu solchen Wahlausschüssen, wenn er zu Kandidaten Informationen hatte, die er weitergeben wollte. Damit ihr wisst, wie das funktioniert, Milena.
Das ist ja verrückt, ne, dass sie das auch noch selber zugeben. Die halten das für völlig normal. Also der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, vor einer Wahl selbstständig Daten über einen nicht genehmen Kandidaten zu sammeln, ja, und das dann als Munition an die Wahlausschüsse weiterzugeben. So war das, ja. Und für einen demokratisch denkenden Menschen ist das ja völlig absurd. Und was ja noch dazu kommt, man kann ja davon ausgehen, dass die Wüstregierung von NRW, also die Regierung, das ja entweder gefordert oder erlaubt hat. Der Verfassungsschutz ist ja eine weisungsgebundene Behörde und das steht dem Innenministerium des Landes. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Behörde gegen den Willen der Regierung arbeitet. Ja. Ja? Also das ist schon, juhu, also die machen sich auch unrum frei. Ja? Und, aber es bringt ja erstmal so nichts. Ne? Die AfD diese Woche vor der CDU, insgesamt bei Umfragen mit 27%. Sie machen trotzdem alle weiter. Jetzt hat ja auch der Bundestag AfD-Mitarbeitern Hausausweise verweigert. Mhm. Darunter auch Michael Stürzenberger, dieser islamismuskritische Ehemann, der war früher mal Pressesprecher der CSU. Und wir erinnern uns, er war ja auch ein Opfer des Messerstechers von Mannheim. Er war ja das ursprüngliche Ziel des Attentäters und wurde dann schwer verletzt. Der Polizist Rufen Lauer ist ja dann ermordet worden. Michael Stürzenberger ist in der gesamten Berichterstattung dann auch eigentlich nicht mehr wieder vorgekommen. Ja? Das war auch so eine Canceln eines Opfers, was er ja in diesem Falle war. Nur jetzt darf er da nicht rein mit drei anderen Mitarbeitern. Jo, das hat mal der Bundestag so beschlossen. Aber je mehr sie diese Geschichten vorantreiben, diese totalitären, gegen die AfD, umso stärker wird die AfD. Also irgendwie bin ich mal gespannt.
Aber der musst du gar nicht sein, weil Herr Wadefuhl hat ja schon gesagt, wir werden das nicht zulassen. Verstehst du?
Ja.
Ich meine, jetzt der Verfassungsschutz meldet sich dann schon bei den Wahlausschüssen. In Berlin liefert er bald Live-Bilder dazu. Gucken Sie mal, so ist der eine Currywurst. Ja, das geht gar nicht. Und sollen wir mal live reinschalten? Die sitzt da auf dem Klo. Und das werden wir nicht zulassen. Seien Sie mal völlig unbesorgt, Frau Pederastowitsch. Ja? Nicht, dass Sie glauben, dass hier... Also, ja, wollen wir mal ganz klar. Und wer da draußen
jetzt
noch
glaubt... Jetzt hast du Otto zitiert, ja, ne? Wollte ich dir nur sagen.
Aus einer Zeit, in der er noch cool war. Mhm. Und wer jetzt glaubt, dass es da ja Richter gibt oder irgendwie einen Rechtsstaat oder so, dem sei gesagt, was News gerade berichtete, nämlich AfD-Politiker Joachim Paul. Wir erinnern uns, das wäre der Mann gewesen, der in Ludwigshafen die Bürgermeisterwahl gewonnen hätte, wäre er nicht aufgrund der Verfassungsschutzintervention von der Liste gestrichen worden. Der hat geklagt. Und zwar bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht, berichtet News, hat seine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und als unzulässig verworfen. Heil, Charlie. Heil unserer Demokratie und den roten Roben, die von Freisler gemacht wurden, oder?
Also Verfassungsschutz ist alleine schon ein Witz. Ich bin ja der Meinung, ihr bzw. viele der freien Medien sind der neue Verfassungsschutz. Der sich nennende Verfassungsschutz ist die Stasi 2.0. Denn ich glaube, die Einzigen, die irgendwie versuchen, noch die Verfassung hochzuhalten, da muss ich euch dann auch mal so ein bisschen bauchpinseln. Das sind halt eben die freien Medien, die nach draußen gehen und sagen, hier, wir versuchen noch irgendwie alles. Aber das andere ist für mich alles kein Verfassungsschutz mehr, ehrlich gesagt. Also
ich sehe mich eher als Ersatz für die Altmedien, die nicht berichten. Ja, also als Verfassungsschutz sehe ich mich irgendwie. Das fühle ich mich ganz. Das, in diesem Kleid fühle ich mich ein
fühlt
bisschen
man sich schon schlecht.
Ja, fühle mich schon schlecht. Ja. Das tut nichts für mich.
Wie war das? Das kann ich nicht verorten. Nein, du hast vorhin gesagt, was hat diese alte, diese betrunkene öffentlich-rechtliche Jugendfrau immer gesagt?
Das erschließt sich mir nicht.
Ach, das erschließt sich mir nicht. Na gut. Naja, also frei rumlaufen ist ein schönes Stichwort, weil das ist auch im Prinzip der dickste Brocken, kann man sagen, in dieser Woche der Umvolkungs-News, die es so gibt. Denn da berichtet ein Spiegel-TV-Reporter namens Thomas Heise ganz schockiert auf Ex von seiner Erfahrung mit Abdul Rahman Omeirate, einem 28-jährigen Clan-Mitglied, das in Berlin zu 17 Jahren Haft verurteilt wurde. Heise schreibt auf Ex: Er spaziert aus dem Kriminalgericht Berlin in die Freiheit, obwohl er eben zu 14 Jahren plus 3 Jahren und 9 Monaten Knast verurteilt wurde. Das Kammergericht hatte den Haftbefehl aufgehoben. Grund: Die Staatsanwaltschaft war nicht schnell genug mit der Anklage fertig geworden. Sein Bruder Benjamin wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er bleibt in Haft. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft nannte die beiden im Plädoyer Könige von Neukölln und hatte lebenslänglich gefordert. Der Richter hatte in der Urteilsbegründung ausgiebig auf umgefallene Zeugen verwiesen, die sich an nichts erinnern konnten. Ich habe so etwas auch noch nie erlebt. Mich bezeichnete Abdu vor der Kamera als Hurensohn. Ja, Also es ist die Staatsanwaltschaft, Milena, ich habe natürlich eine gewisse Suffisanz jetzt in der Stimme, wenn ich das sage, es ist die Staatsanwaltschaft, die Zeit und eigene Abteilung in der Generalstaatsanwaltschaft hat, meinen Bruder und mich in knapp 80 Fällen wegen Majestätsbeleidigung zu verfolgen, da Türen eintritt, Dinge beschlagnahmt, bis heute auf meinen Geräten sitzt, aber es leider nicht hinkriegt, arabisch-muslimische Gewaltkriminelle zu verfolgen.
Aber wie kann man denn? Also ich meine, die erhalten, anscheinend haben sie den Typen für ziemlich gefährlich gehalten. Die haben ja lebenslänglich gefordert, ja. Aber ich meine, wie kann man denn bei solchen Fällen, Kriminalfällen, nicht schnell genug mit der Anklage fertig sein? Wie kann denn das passieren? Da muss man doch überlegen, was kann da in Frage kommen?
Absicht?
Absicht, das wäre ja Korruption.
Das kann nicht sein.
Das kann natürlich nicht sein. Also das würden wir der... Ja, aber ich meine, die Alternative ist Doofheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel schöner ist für die. Weil wie doof musst du sein, wenn du eine Anklage nicht schnell genug fertig bekommst? Ich verstehe es nicht.
Doofheit kann ich auch bezeugen. Also ich kenne ja diverse Staatsanwälte in Berlin jetzt aus Gründen. Und Doofheit ist absolut plausibel. Aber es mag ja auch Kombinationen geben, Charlie. Also manchmal kommt ja Doofheit mit Absicht zusammen. Und wenn wir uns jetzt den Fall von Mohammed, das ist wieder so ein Mohammed, sie heißen fast alle Mohammed, aber in dem Fall einen Syrer namens Mohammed K. anschauen, da kommt dann vielleicht ja beides zusammen. Die Junge Freiheit berichtet, der Syrer Mohammed K. besudelte den niedersächsischen Landtag mit anti-israelischen Schmierereien. Jetzt wird bekannt, 2022 hatte Ministerpräsident Weil ihn mit einem Preis ausgezeichnet. Und zwar nicht irgendeinen Preis. Herr K. wurde aufgrund seines Engagements in der politische Bildung seinerzeit als Beispiel gelungener Integration porträtiert, sagte ein Regierungssprecher der Hannoverschen Allgemein. Dafür hatte K. ein Video eingesendet, das seine, Zitat, persönliche Erfolgsgeschichte dokumentieren sollte. Und ich meine, in solchen Possen schlägt sich ja auch der Verdacht nieder, dass es vielleicht eine Kombination von beidem sein kann im deutschen Regime, oder?
Definitiv. Das sind über Jahrzehnte gewachsene Dinge, die man nicht beweisen kann, in welche Richtung sie auch immer gehen. Ich bin persönlich ja im Westen von Berlins, so im Bezirk Zehlendorf aufgewachsen und das ist jetzt schon so ein paar Jahre her. Und schon in der Grundschule, es gab immer mit den gleichen ein Problem. Muss ich einfach klipp und klar sagen, wenn man das respektiert. Das ist einfach gewachsen.
Moment, die hießen nicht Mohammed, oder?
Doch, eben. Und auf der Oberschule ging es dann richtig los, ja. Und dann kamen die Imame irgendwann auf die Idee, diese Jugendlichen von den Gastarbeitern, die gekommen sind, im Prinzip richtig zu beeinflussen. Und die haben die auch sehr schnell gekriegt, weil die waren da offen für, logischerweise, und auch die Familien. Und ich kann eine Sache sagen, meine Mutter hat in der Vorschule zu dieser Zeit gearbeitet und da sind mehrfach Väter reingekommen und haben gesagt, wehe, du bringst unseren Töchtern Deutsch bei. Wir wollen das nicht. Ja? Mit 14 sind wir dann lieber an den See gefahren, statt ins Freibad, weil man die Freibäder schon damals nicht betreten konnte. Heute ist es noch viel schlimmer. Und überall ist jetzt diese Gewalt, gerade in den Großstädten. In der U-Bahn, die wird in Berlin inzwischen als Orient-Express bezeichnet, sind teilweise nicht mal mehr Menschen unterwegs, die in Neukölln leben. Da habe ich Freunde, die sagen, wir fahren damit nicht mehr. Wir haben Angst. Und das ist tatsächlich auch der Grund, bei mir zumindest, warum ich mich erst aus Berlin und dann komplett aus Deutschland zurückgezogen habe, um einfach auch zum Beispiel meine Tochter zu schützen, weil es in Griechenland, Ungarn und Co. Einfach nicht diese Gewalt durchgelassen wird. Und was ich damit sagen wollte, um zurückzukommen zu deiner Frage, das sind über Jahrzehnte gewachsene Strukturen. Da kennt der eine Rechtsanwalt den anderen und so weiter und so fort. Und dann ist irgendeiner Staatsanwalt und so weiter und so fort. Beweisen kann man nichts.
Doch. Also auch der Mann von Renate Künast, also die wie Rainer Künast aussieht, das ist diese linksgrüne Oberhetzerin, die auch gerne kräftig klagt, wenn ihr irgendwelche Äußerungen über sie nicht gefallen. Deren Mann ist einer der wichtigsten Clan-Verbrecheranwälte in Berlin. Und Renate Künast behauptet ja immer, wer Clan-Kriminelle sagt, der ist ein Nazi. Also da kann man nicht beweisen, aber wie heißt es im Juristendeutsch so schön? Das ist doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Das ist doch. Berlin.
Definitiv, das ist Berlin.
Das ist Berlin.
Und das Irre ist jetzt...
Übrigens, die Welt hat jetzt quasi die Auswanderung empfohlen, das Springerblatt Welt, ja. Mit dem Titel, wer ambitioniert und mutig ist, sollte Deutschland den Rücken kehren. Im Ernst.
Ja, ja, ja.
Ein Plädoyer für die Auswanderung aus Deutschland.
Ja, ja. Und das ist eigentlich verboten laut Gesetz, ne?
Was?
Eine Auswanderungsberatung ist laut Gesetz verboten.
Dann möchte ich hiermit bitte alle Menschen in Deutschland auffordern, auszuwandern. Und ich würde sie beraten. Ich biete euch hiermit kostenfreie Auswanderungsberatung. Klar. Und wenn es noch illegaler ist, dann nehme ich dafür auch Geld. Dann verlange ich 1 Euro dafür. Hauptsache, ihr zahlt keine Steuern und ihr zieht einfach jeden Cent, den ihr könnt. Aber jetzt, um dem noch eins draufzusetzen, das ist schon irre. Und da muss man wirklich Doppeldenk voll beherrschen. Also muss man seinen Orwell verstanden haben. Er hat ja vorhin schon gesagt, die Regime-Altpapiere, die berichten ja durchaus jetzt, da es nun gar nicht mehr zu verstecken geht, die Realität, um sie dann gleich einzuordnen, Göring-mäßig einzuordnen, was man nicht hinterfragen darf. Und in Sachen dieser ausufernden Blutbäder, die dort die arabischen Moslembanden so in Berlin unter anderem veranstalten, da stellt die Welt jetzt fest, Zitat, in Ballungsräumen quer durch die Republik breitet sich eine wachsende Brutalität aus. Gerade auch durch Minderjährige. Neue Zahlen aus den Großstädten zeigen das ganze Ausmaß. Eine noch wenig erforschte Form der Gewalt macht den Sicherheitsbehörden besonders Sorgen. Und dann kommt's. Das seien sogenannte Klärungsdelikte. Und man redet als normal denkender Mensch, der sich diesen Mist der Welt und Co. sonst nicht gibt, nicht, was das ist. Klärungsdelikte seien der Welt zufolge die Phänomendelikte, in denen jetzt diese sogenannten Migrantenhorden sich untereinander messern. Weil die ja etwas miteinander zu klären hätten in diesen Fällen. Da sticht dann eine afghanische auf eine syrische Bande ein und oder umgekehrt oder auch Araber unter sich. Diese Klärungsdelikte, die seien der Welt zufolge eine Phänomenologie, die man sich gar nicht erklären könnte und die Sicherheitsbehörden vor ein Rätsel stelle. Also die berichten die Realität und erklären dann ihren Lesern gleich alle, dass sie sie für komplett imbezil halten. Also die erklären ihre Leser zu Annalena Baerbock, während sie ihnen die Fakten präsentieren, Melina.
Das ist verrückt, ja. Also ich weiß, das ist wirklich Doppeldeck vom Feinsten. Aber was ja auch ganz interessant ist, ich habe mir den auch durchgelesen, früher fanden solche Fäden, also so diese Gangs gegeneinander, ja eher so in den Slums statt, also in den Gebieten, die die Guten, die ja für viel Migration sind, gar nicht kannten. Und jetzt kommt das alles natürlich überall hin, viel näher. Humboldt-Forum, Museumsinsel in Berlin oder Alter Botanischer Garten in München. Das waren ja Gebiete oder das waren ja, da sind Menschen flaniert. Ja? Das waren ja, sind ja schöne, eigentlich schöne Gegenden da. Und das sind jetzt, die werden auch zu Kriegsgebieten gemacht.
Ja.
Und ich bin gespannt, was passiert, wenn es mal einen grünen oder linken Lehrer erwischt. Ja? Dann ist das Geschrei nämlich groß. Und nach deutscher Logik 2025 gibt es am nächsten Tag wahrscheinlich dann eine Demo gegen
Recht. Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja, ich weiß, dass du es sagen wolltest. Deswegen hab ich schneller gesprochen.
Ja, das sage ja, ja. Ich dir recht. Das wird so sein, ja.
Die Frage ist einfach, wann es irgendwann mal solche Demonstrationen geben wird wie in London. Weil irgendwann muss es ja mal soweit sein.
Kann ich dir sagen. Ich weiß es ganz genau. Ich kenne das exakte Datum.
Ja.
Wenn die Hölle zufriert. Garantiert dann. Vorher nicht in Deutschland.
Ja, Deutschland halt, ne?
Das ist so. Anders ist es in Frankreich. Und damit sind wir beim letzten Kapitel auch dieses Podcast traditionell, weil der Zustand der deutschen Restwirtschaft, der hat keinen anderen Platz mehr verdient. Früher war The End of Germany die Bundeswehr, weil die ja bekanntermaßen ein Y auf dem Nummernschild hatte und wir Bundeswehrsoldaten haben da immer gescherzt. Ja, heute wäre es die deutsche Wirtschaft, man müsste eigentlich das W ans Ende setzen. Da ist es in Deutschland so verlaufen wie eigentlich über die ganzen letzten Wochen. Aber in Frankreich, da kommt es noch übler. Denn dieser Tage hat die Ratingagentur Fitch Frankreich tatsächlich herabgestuft in seiner Kreditwürdigkeit. Wer da über die Hintergründe und die Bedeutung mehr wissen will, ist wie immer herzlich eingeladen, auch das nackte Geld zu hören, in dem jeden Freitag ja Ex-Banker Hermann mir erklärt, was da wichtig ist und was nicht so sehr. Unter anderem nämlich, dass die Ratingagentur Fitch ja im Prinzip das kleinste Licht in diesen Ratingagenturen ist und vermutlich nur so die Vorhut, die mal warnt und ankündigt, dass das schlecht ist, weil solange nämlich die Verwalter von großen Investmentpötten zwei weitere Ratingagenturen haben, die bessere Bonitäten vergeben, dürfen sie offiziell nach den meisten Gesetzen der Länder immer noch von bester Bonität ausgehen. In diesem Zustand ist also Frankreich und der ehemalige französische Premierminister beschwert sich über diese Abstufung, ausnahmsweise mal bei den scheinbar Richtigen. Er sagt nämlich, ein Land, dessen Eliten die Wahrheit ablehnten, müssten den Preis dafür zahlen. Das teilte Bayrou mit. Er hatte in seiner Amtszeit vorgeschlagen, Feiertage zu streichen, Behörden zusammenzulegen sowie die öffentlichen Ausgaben, darunter Rentenzahlungen und Sozialleistungen, einzufrieren. Dagegen gab es Proteste. Das Parlament entzog Bayrou das Vertrauen und sein Nachfolger kündigte nun an, die Kluft zwischen der politischen Situation und den Erwartungen der Bürger zu schließen. Ja, eine herrliche Formulierung, ja. Frankreich hat rund 3,3 Billionen Euro Schulden und damit die höchsten Schulden in der Europäischen Union. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist die Schuldenquote mit 114% die dritthöchste nach der Griechenlands und Italiens. Tja, also es kann gut sein.
Jo, aber wir sind, also Deutschland ist schwer auf den Fersen, ja. Das hat ja der Bundesrechnungshof, das haben wir vorhin ja schon besprochen, der Bundesrechnungshof ihn ja quasi bestätigt, ja, dass es so nicht mehr weitergeht, dass das eigentlich nur nach unten geht. Und ja, ich habe eine schöne Meldung, die hätte ich auch vor ein paar Jahren nie für möglich gehalten. Da schreibt die Welt: Kerosinmangel. Hamburger Flughafen kann bis Dienstag keine Flugzeuge betanken.
Ja.
Das Versorgungsengpass, ja?
Ja.
Aber die gute Nachricht: chinesischer Multi kauft Mediamarkt und Saturn. Also so viel zum Ausverkauf der deutschen Wirtschaft. Die nicht abhauen, werden halt aufgekauft.
Ja.
Ah ja, nee, Moment. Motorsägen-Weltmarktführer Stihl will trotz Wachstum weitere Arbeitsplätze in Deutschland abbauen und verlagert Entwicklung und Produktion von Mährobotern nach China.
Ja, die sind
und
ja
der Kreis
schon,
ist geschlossen.
Die sind ja eh schon in die Schweiz abgehauen mit ihrer Zentrale damals. Eine etwas ältere Meldung, aber verständlich. Aber Charlie, wir haben ja immer noch unseren Mao-Faschisten im Amt des Bundespräsidenten. Und der hat sich angesichts der Entwicklung mal wieder gemeldet und hat einen alten Vorschlag ausgepackt. Hast du es mitbekommen?
Nein.
Tja, das halte ich fest, weil der hat natürlich die Lösung. Weil was so ein richtig schöner Rotfaschist ist, für den liegt natürlich immer die Antwort im Totalitarismus. Und sein Deutschlandfunk berichtet, Steinmeiers Vorschlag laute, einmal im Leben und das für jeden einen Pflichtdienst leisten zu müssen. Er erneuerte damit seine Forderung nach einer Verbindung von sozialer Pflichtzeit mit einem etwaigen neuen Wehrdienst. Das findet er gut. Der Dienst könne wahlweise im sozialen Bereich bei Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und THW oder natürlich bei der Bundeswehr geleistet werden. Ja, das passt doch, oder? Sklavenarbeiter für die notleidenden Bereiche. Auch Rentner sollen ja auch weiterarbeiten. Das hat ja Marcel Fratscher immer wieder erklärt, ne? Pflichtjahre und Sonderzahlung auch für die Boomer-Generation. Also die faulen Insassen dieses Reiches müssen einfach alle nochmal ran.
Ja, natürlich. Wenn das Geld alle ist, dann müssen sie eben arbeiten, ja, so wie sich das gehört. Und wenn sie nicht mehr arbeiten können, dann schickt man sie eben irgendwann bei irgendeinem Krieg, der irgendwann mal kommen wird, an die Front. Und dann werden sie eben abgeschossen und damit ist das erledigt, was gemacht werden soll.
Oder wir bauen Lager. Ich meine, man könnte auch Arbeitslager und so, ne? Für die Rentner.
Soll Leute geben, die über sowas
Soil and Green, sage ich, die einzige richtige Lösung. Nein, Quatsch.
Das Wichtigste ist natürlich
Soil and Green.
Ja.
Grüne Kekse, genau. Weil es wird ja Versorgungsengpässe wie Kerosin, das wird sich ja auch auf Lebensmittel bald erweitern, weil ja auch unsere Bauern relativ kaputt gemacht werden. Also wer auf mit Lebensmittel, wir brauchen keine Rentner mehr, also Soil and Green. Also das ist doch, aber ich frage mich die ganze Zeit, als du Steinmeier erwähnt hast, habe ich mir gedacht, der ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr lange im Amt. Und dann habe ich gedacht, kann es wirklich sein, ich habe so im Gefühl, dass Uschi von der Leyen Bundespräsidentin von Deutschland wird.
Ja, haben sie doch schon,
Jens
haben sie doch schon
wird Bundeskanzler, das steht auch
fest. Ja, das haben sie doch schon gefloatet, also dass Uschi von der Leyen...
Ich weiß, aber man weiß ja nie, wie sie floaten das erstmal oder gucken mal. Aber ich glaube ja auch, eben möglicherweise wegen dieser Misstrauensanträge in Brüssel, müssen sie sie aus dem Spiel nehmen. Das kann schon sein, ja. Und dann wird sie Bundespräsidentin.
Ich sehe das genauso wie Melena. Und ich möchte zum Schluss auch nochmal auf eine Sache hinweisen, die vielleicht wirklich wichtig ist. In Deutschland wird man einfach über die Medien das alles sozusagen so mitkriegen, wie sie das gerne möchten. Denn man kann es gar nicht so oft genug sagen, wie es irgendwie möglich ist. Die SPD ist das größte Medienunternehmen in Deutschland.
Ja.
Für alle, die es nicht glauben, bitte die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft googeln.
Mhm.
Ja. Es gibt kein Bundesland, wo sie nicht mehrere Radiosender, Zeitungen und faktisch natürlich auch die Sitze in den Öffentlich-Rechtlichen hat, in den Chefredaktionen. Und die Oberchefin für mich, so die Patin bei der SPD, ist die Malu Dreyer, ja, Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder. Und als Vorsitzende vom Verwaltungsrat im ZDF in dem letzten Jahr hat sie eine sehr interessante Sache gesagt. Und damit möchte ich dann für mich auch schließen. Sie sagte, lassen Sie uns ARD, ZDF und Deutschlandradio breiter denken als Fernsehen, Radio und Mediatheken. Die Frage, wie Medieninhalte in Zukunft die Menschen erreichen, ist von der größten Bedeutung für unsere gesamte Gesellschaft. Gemeint hat sie natürlich die Meinungshoheit unserer Demokratie. Und dann hat sie weiter gesagt, dabei hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große Verantwortung und einen großen Einfluss. Also ich will einfach nur sagen, diese Leute, die das machen, die Meinung ins Ohr und ins Gesicht sozusagen pusten, die sind nicht doof. Die wissen genau, was sie tun.
Tja.
Ja, sicher.
welch düstere Prognose. Jetzt kann ich noch ein bisschen Verschwörungstheorie mit reinmachen, weil du gerade eben so im Nebensatz gesagt hast, dass du da in Zehlendorf aufgewachsen bist in Berlin. Das bin ich ja auch. Das wissen ja treue Hörer dieser Sendung. Ja, und jetzt heißt er, die kennen sich natürlich hier. Also ja, nee. Charlie von damals auf der Straße und die haben schon, das glaubt ja sowieso keine Fische, egal was du jetzt sagst. Ja, das ist ja wohl, also das Dementieren ist ja das kleinste einmal.
Deine Nase noch nie irgendwo gesehen in Zehlendorf.
Ja, das damals. Würde ich jetzt auch sagen. Das ist wie in so einer Zaubershow. Die Dame da vorne, wir beide haben uns noch nie gesehen. Nein, tatsächlich haben wir uns noch nie gesehen. Und tatsächlich sind wir erst über die Medien so zusammengekommen. Und um die Verschwörungstheorie aber noch mal einen weiteren Spin zu erweitern, weil du gerade zu Recht auf die SPD-Holding hinwiesst, zu der oder die ist ja auch bei Matzak mit drin, eines der größten Medienhäuser in Deutschland, die viele Zeitungen besitzen, unter anderem Hannoversche Allgemeine, Leipziger Volkszeitung. Und die Matzak-Gruppe hatte früher auch mal einen Anteil an meinem früheren Unternehmen in Deutschland, was ich da hatte und abgegeben habe. Weil ich in Deutschland nicht mehr so richtig arbeiten konnte. Und Matzak hat sich gerade auch wieder vergrößert und hat weitere Zeitungen hinzugekauft. Also über diese Ecke ist tatsächlich auch die SPD-Medienmacht immer weiter gewachsen. Und tatsächlich sind politisch kontrollierte Medienhäuser in Deutschland ständig und wild am Wachsen. Und das weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit.
Ja, und da kann ich noch dazu klugscheißern, für alle, die Unternehmer sind in Deutschland, die kennen den Unternehmensregister, das ist der Bundesanzeiger Verlag, die GmbH. Jeder, der da sein Unternehmen nicht einen Jahresabschluss abgibt, pünktlich, muss 2.500 Euro Strafe zahlen. Das hat irgendwann mal die Regierung beschlossen, es ist ein privates Unternehmen. Und der Knüller, dieser Bundesanzeiger Verlag, der gehört, auch gerne googeln, der M. Dumont Schauberg Mediengruppe. Einfach zusammensetzen bei Google mit der SPD-Gruppe und dann wird man auf einiges kommen. Und da kann man einfach sehen, es sind hier von der Politik klar damit die Zeitungsverleger gerettet worden mit diesem Pflichtding, ja, was man da machen muss. Und das wird auch weiter so gehen. Das heißt, diese Abhängigkeit zur Politik und vor allen Dingen zur großen SPD-Medienfirma ist immer und überall. Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man da mal in die Tiefe geht.
Ja, und nicht vergessen, die EU hat ja auch irgendwie Milliarden ausgelobt für vertrauenswürdige Medien, ne, in Europa. Genau. Die sie unterstützen wollen. Ja,
und nur die kommen in die ersten 100 Slots, wenn du bei Google irgendwas oder bei irgendjemanden im Fernsehen, Smart TV, in den ersten 100 Slots sind nur diese angeblich vertrauenswürdigen Medien zu sehen.
Moment, aber da kommen wir doch auch rein, oder?
Na, selbstverständlich.
Ja, Eli, so ist das. So ist das tatsächlich. Und so wird das auch vermutlich eine Weile noch bleiben. Und deswegen sage ich seit längerem, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Uns wie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Partei in Korruption befreien. Es ist allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Charlie und Milena Preradovic. Das war Nummer 208 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.